Ich lese Matthäus 3, die Verse 1 bis 12. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind, und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und nun bitten wir dich, Herr Jesus, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es uns zu Herzen nehmen und dass wir die Früchte bringen, die du erwartest. Amen. Ja, ist vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Predigttext zum ersten Advent. Der enthält nichts von adventlicher Gemütlichkeit mit Kerzenschein, Lebkuchen und freudiger Erwartung des bevorstehenden Weihnachtsfestes. Da spricht ein Prediger, der ziemlich ruppig auftritt, in unpassender Outdoor-Kleidung und bezeichnet seine frommen, gut situierten Zuhörer mit Schimpfworten, die durchaus beleidigend sind. Was würdet ihr sagen, wenn von dieser Kanzel hier so gepredigt würde? Geht erst mal nach Hause, ändert euch, bevor ihr euch hier wieder blicken lasst. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Das Thema seiner Predigt war nicht: Freut euch, jetzt kommen herrliche Zeiten, sondern es war Buße. Er predigt Umkehr, Veränderung des Sinnes, Veränderung der Gewohnheiten. Und dafür gab er alles, um seine Zuhörer zu erschüttern und zu bewegen. Tut Buße, ändert euch. Aber wie und warum? Versetzen wir uns mal in die damalige Zeit, in Israel. Es war kurz vor dem öffentlichen Auftreten Jesu. Die Zeiten waren schwierig. Israel war von der römischen Weltmacht beherrscht. Israel war seit der Eroberung durch Babylon vor 600 Jahren oder 600 Jahren zuvor keine eigenständige Nation mehr. Die Römer waren in Israel sehr unbeliebt. Man hoffte sehnlichst auf einen Retter, auf einen politischen Retter, der sie von der Fremdherrschaft befreien würde. Und so traten auch viele scheinbare Retter auf, die sich als Messias ausgaben. Sie zetteln dann Aufstände an mit ihren Anhängern, die alle niedergeschlagen wurden. Die Sehnsucht nach dem Messias, der von Propheten verheißen war, die war unvorstellbar. Ist auch im Grunde heute in Israel so, dass sich jetzt seit dem 7. Oktober vor einem Jahr in einem Mehrfrontenkrieg um seine Existenz befindet. Und es ist tatsächlich so, manche israelische Soldaten, die heften sich das Messias-Abzeichen an ihre Uniform. Und im Gazastreifen sieht man Panzer- und Kettenfahrzeuge mit der gelben Messias-Fahne rumfahren. Das ist eine gelbe Fahne mit einer schwarzen Krone drauf. Also die Messias-Sehnsucht, die ist mit Händen zu greifen. So, So war es damals, Vers 1. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Müssen wir erstmal schauen, was ist das Reich der Himmel, das nahe ist. Wir müssen die Botschaft hören mit den Ohren eines damaligen Zuhörers in Judäa. Es geht nicht um ein jenseitiges Himmelreich. So eine Hoffnung gibt es eigentlich im Judentum nicht. Es ist auch kein geistliches Reich oder eine christliche Kirche. Sondern wir müssen uns hier auf die Aussagen der Propheten des Alten Testaments beziehen. Das Wort Reich, was ist ein Reich? Das bedeutet eigentlich Königreich oder Königsherrschaft. Ja, und eine Königsherrschaft ist natürlich untrennbar verbunden mit dem König. Ja, und das ist der verheißene Messias, der Retter Gottes. Also das Reich der Himmel ist das Reich oder das Königtum, in dem Gott selber durch seinen Messias-König regieren wird. Ja, und es ist zum Beispiel angekündigt, Daniel 2, Vers 44. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ja, eine ganz wichtige prophetische Stelle. Ja, und das haben die geglaubt. Also dem Juden war klar, das ist nicht ein geistiges oder jenseitiges Reich im Himmel, sondern Gott wird es vom Himmel her auf der Erde aufrichten. Diese Ausdrücke Gottes Himmels oder Herrschaft der Himmel, die kommen besonders häufig im Propheten Daniel vor. Das heißt, Gott herrschte seit der Vertreibung Israels durch Babylon vom Himmel aus über die Erde. Ja, Tempel ist ja zerstört worden, er war ja die Wohnstadt Gottes. Er herrschte vom Himmel aus. Und diese Gottesherrschaft der Himmel sollte in der Zukunft durch den Messias Gottes wieder auf der Erde aufgerichtet werden. Ja, zum Beispiel Daniel 7, Vers 14. Und ihm, also dem Messias, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Oder Jeremia 23, Vers 5. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Und das war die Messias-Erwartung der Juden damals, zur Zeit Johannes des Täufers. Und deshalb hatte jetzt Johannes den Auftrag von Gott, als Prophet Gottes, diese verheißene Königsherrschaft des Messias vorzubereiten. Ja, warum? Er wurde von Gott berufen. Er ist legitimiert durch die Heilige Schrift. Und das wird hier zitiert aus Jesaja. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Also er sollte das Kommen des Messias vorbereiten. Und die Botschaft war jetzt nicht, freut euch, die Rettung ist nahe, jetzt kommen herrliche Zeiten. Der Messias wird endlich das erhoffte irdische Paradies ohne Römer und Zöllner errichten. Sondern er sagt, tut Buße von eurem bisherigen Lebenswandel. Ändert euch, um euch auf das Kommen des Messias vorzubereiten. Ja, auch heute sehnen sich die Menschen nach einer Rettergestalt, nach einem starken Anführer, der endlich mal aufräumt mit den Kriegen, mit der Korruption, dem wirtschaftlichen Niedergang, dem Unrecht, dem ganzen politischen Chaos und der Verantwortungslosigkeit. Aber das ist eine Illusion. Der Messias Gottes kommt nur zu einem bußfertigen Volk. Warum? Das ist ja die große Lüge des Satans. Man muss nur die äußeren Verhältnisse einer Gesellschaft verändern und das führt dann zu einem besseren Leben und einer gerechten Staats- oder Herrschaftsform. Und gerade der Marxismus hat mit dieser Lüge unzählige Herzen verführt und verfinstert. Die Veränderung äußerer Verhältnisse, die verändert den Menschen innen nicht. Und das sehen wir auch in der Geschichte. Das Menschenbild der Bibel lehrt, der Mensch ist in seinem Inneren von der Sünde total verdorben. Und darum braucht es zuerst eine Herzensveränderung des Einzelnen. Weg von der Sünde und hin zu Gott. Und dann kann es auch zu gesellschaftlichen Veränderungen kommen. Und alle Weltverbesserer und Weltenretter, die nur äußere Umstände ändern wollten, die sind hoffnungslos gescheitert an der Sünde des Menschen. Durch ihre gesellschaftlichen Revolutionen haben sie nie etwas Gutes erreicht, sondern im Gegenteil immer nur die absolute Katastrophe. Gott ist kein Gesellschaftsverbesserer, der nur an den Symptomen einer kaputten Welt rumdoktert und rumkuriert, sondern er packt das Problem an der Wurzel. Es muss zuerst das menschliche Herz erneuert werden. Und deshalb lässt Gott Israel durch Johannes erst zur Umkehr von ihren Sünden rufen, bevor sie die Segnungen des verheißenen Königreichs unter dem Messias Jesus Christus empfangen könnten. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Johannes war sicher kein netter Typ. Er war ein Einsiedler, er war ein Außenseiter, einer, der Anstoß erregte. Er hielt keine schönen Sonntagspredigten, sondern er hielt den Menschen ihre Sünden ungeschminkt vor. Als öffentliches Bekenntnis und Zeichen ihrer Umkehr ließen die Menschen sich im Jordan taufen. Und damit haben sie gezeigt, öffentlich, dass es ihnen ernst war mit der Vorbereitung auf das Kommen des Messias. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem, ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Menschen aus Jerusalem und Judäa kamen zu Johannes in die Wüste. Judäa, Jerusalems war sozusagen die fromme Ecke Israels. Da lebten die meisten gesetzestreuen Juden damals. Aber ganz Israel, einschließlich der frommen Ecke, war eine geistliche Wüste. So wie heute Deutschland und Europa. Auch die damalige Gesellschaft war mit moralischer Sünde durchdrungen. Es gab Ehescheidung, Prostitution, Korruption, Vermischung mit dem Heidentum, vieles mehr. Frag mich, was müsste Johannes heute zu uns sagen, wo über 70 Millionen Kinder jährlich weltweit abgetrieben werden, fast so viel wie Deutschland Einwohner hat. Wen hat Johannes getauft? Nicht jeden. Es wurde nur getauft, wer seine Sünde bekannte. Denn das gehört zu einer echten Buße. Und deshalb nochmal, was zu einer echten Buße gehört. Das sind vier Aspekte. Erstens, das Erkennen der persönlichen Schuld. Viele scheitern schon bei dem ersten Schritt der Selbsterkenntnis. Sicher, wir haben so ein allgemeines arme Sünderbewusstsein, aber das ist nicht ausreichend. Es muss um konkrete Dinge gehen. Zweitens, ein aufrichtiges Bekenntnis der Sünde. Dieses Bekenntnis muss konkrete Dinge umfassen, die auch beim Namen genannt werden. Das Bekenntnis muss in erster Linie vor Gott geschehen, aber wenn möglich auch vor Menschen, wenn wir an ihn schuldig geworden sind. Und drittens, zur Buße gehört auch das Bekümmertsein wegen der Schuld. Die Sünde muss aufrichtig bereut werden. Es reicht auch nicht, dass man nur wegen der Konsequenzen der Sünde trauert, also Angst vor Strafe zum Beispiel, statt wegen der Sünde selbst. Und viertens, zuletzt gehört zur vollständigen Buße auch die Abkehr von der Sünde. Es muss eine ernste Absicht bestehen, sein Leben zu verändern und sündige Gewohnheiten zu verlassen. Die Sünde muss verabscheut werden. Ein Weiter-so ist nicht akzeptabel für Gott. Und diese vier Punkte, die gehören zu einer echten Buße. Alles andere ist unecht. So, und das sehen wir jetzt in den nächsten Versen, ab Vers 7. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrot, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Pharisäer und Sadduzäer waren zwei religiöse Gruppen oder Schulen in Israel. Die Pharisäer, die kamen so aus der Mittelschicht, und die Sadduzäer, die gehörten zur Oberschicht der jüdischen Gesellschaft. Die Pharisäer setzten sich mit leidenschaftlichem Eifer für das genaue Einhalten der Tora ein. Ist ja eigentlich nicht schlecht, aber dabei gingen sie teilweise weit über den Wortlaut der Tora hinaus. Sie wollten damit im Grunde Gerechtigkeit vor Gott durch Gesetzeserfüllung und Bußübungen erreichen. Die Sadduzäer waren Mitglieder und Anhänger der höchsten priesterlichen Familien in Jerusalem. Sie waren reich und pflegten gute Beziehungen zur römischen Besatzungsmacht. Sie pflegten eine aufgeklärte Vernunftreligion und bemühten sich, sich möglichst gut in das heidnische Umfeld zu integrieren. Die Pharisäer könnten wir als die Konservativen und die Sadduzäer als die Liberalen bezeichnen. Also diese beiden Gruppen, die kamen zu Johannes, um sich ebenfalls taufen zu lassen. Wie schön, aber Johannes ist nicht erfreut. Er weist sie zurück mit harten Worten. Ja, nennt sie sogar Schlangenbrut, also Ausgeburt des Bösen. Ja, aber er will sie damit aufrütteln. Also im Grund sagt er ihnen: Ihr meint es doch gar nicht ernst. Warum kommt ihr zu mir, um euch taufen zu lassen? Ja, weil die alle anderen auch kommen. Und ihr wollt ja als führende Geistlichkeit auch dabei sein, damit ihr beim Volk wohl angesehen seid. Ihr seht eure persönliche Sünde ja gar nicht. Ihr macht euch selber etwas vor. Ihr wollt nicht umkehren, ihr wollt euer Leben nicht verändern, ihr wollt hier ein frommes Ritual vollziehen, damit die Leute euch sehen. Und danach macht ihr gerade so weiter in eurer Selbstgerechtigkeit. Geht wieder nach Hause, lasst euch von Gott zeigen, wo eure Sünde ist. Und dann ändert euch und dann nimmt Gott eure Buße an. Und da könnt ihr euch taufen lassen. Ja, wie sieht es bei uns aus? Wir sprechen ja auch Bußgebete im Gottesdienst. Ja, das ist gut. Aber wissen wir auch, was wir da tun? Buße und Umkehr, das muss echt sein. Das ist kein liturgisches Ritual. Ich muss von meiner Sünde in der Tiefe überführt sein. Und ich muss eine echte Reue und Umkehr zeigen. Und habe ich auch den Willen, auch mein Leben und meine Gewohnheiten zu verändern? Ansonsten kann man nicht von Buße sprechen, dann ist es nur Heuchelei. Gott lässt sich davon sicher nicht beeindrucken. Gegenwärtig setzen sich einige Gläubige in einer Petition dafür ein, dass der Buß- und Bettag wieder zu einem gesetzlichen Feiertag wird. Den hat man ja im Jahr 1994 wegen Finanzierung der Pflegeversicherung abgeschafft. Nun, ich erkenne durchaus an, dass damit ein gutes und ein aufrichtiges Anliegen verbunden ist. Aber ich habe erhebliche Zweifel, wenn man den Leuten einen weiteren freien Tag schenkt, dass das zu echter Buße und Umkehr führt. Ja, dann nehme ich die Gläubigen nicht aus. Dieses Jahr wurde in der Bonner Kirche am 20.11., also im Buß- und Bettag, ein Blues- und Bettag veranstaltet. Ja, also aus Buße wurde ein Konzert mit Bluesmusik und statt Gebet gab es danach Getränke. Also auch solche, die sich noch Christen nennen, wissen nicht mehr, was Buße ist. Es nützt auch nichts, wenn Christen, einige Gläubige, an einem Feiertag liturgische Bußgebete sprechen, ohne dass es zu einer wirklichen Überführung von Sünde und Herzensumkehr kommt. Machen wir uns bitte nichts vor, sonst leben wir in einer religiösen Selbsttäuschung. wie die Pharisäer und die Sadduzäer. Vor Gott kommen wir nur mit einer brutalen Ehrlichkeit weiter. Aber wovon sollen wir Buße tun? Hören wir nochmal Johannes, Vers 9. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können: Wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ging bei ihnen jetzt nicht um moralische Verfehlungen. In dieser Hinsicht waren sie nicht zu tadeln. Diese frommen Juden meinten aber, dass sie vor Gott richtig sind, weil sie aufgrund ihrer Geburt Nachkommen Abrahams waren. Und so dachten sie ja, jetzt gehören wir automatisch zu den Guten und Richtigen. Auf dieses falsche Fundament haben sie eine falsche Frömmigkeit gebaut. Die Pharisäer, ihre überzogene, leistungsorientierte und selbstgerechte Gesetzesfrömmigkeit. Und die Sadduzäer, ihre oberflächliche, liberale Frömmigkeit mit Anpassung an die Welt. Beides war eine falsche, eine selbstgemachte Frömmigkeit. Und Johannes macht hier keinen Unterschied zwischen den beiden. Er setzt im Grunde genommen die Pharisäer, die besonders Frommen, mit den Sadduzäern, wir würden sagen, der Welt gleich. Und dann sagt er: Bildet euch ja nichts ein, dass Gott euch braucht, um seine Verheißung zu erfüllen, die er dem Abraham gegeben hat. Für Gott ist es leichter, aus toter Materie Leben zu erschaffen, als ein versteinertes Herz zur Umkehr zu erneuern. Ist auch für uns heute eine Gefahr, dass wir auf ein falsches Fundament eine falsche Frömmigkeit aufbauen. Und das merkt die Welt dann sehr schnell, wenn mit Gläubigen was nicht stimmt. Und die kann das genau auf den Punkt benennen. Wir haben heute eine ähnliche Situation wie damals in Israel. Auch wir stehen kurz vor dem Kommen des Messias, unseres Herrn Jesus Christus. Damals war es sein erstes Kommen, kam er als Mensch, um uns am Kreuz zu erlösen. Und jetzt steht sein zweites Kommen vor der Tür, wenn er als König und Richter wiederkommen wird. Auch wir Gläubige werden, wie damals die Juden, in der Schrift aufgefordert, dass wir uns auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten. Auch wir sind aufgefordert, Buße zu tun, unsere Herzen von Gott erneuern zu lassen, dass wir dem Herrn Jesus auf diesem Weg den Weg bereiten. Die Schrift fordert uns ebenfalls auf, dass wir uns von unseren sittlichen und moralischen Verfehlungen abwenden und umkehren. Ich hoffe, dass jeder von uns mit Gott und dem Nächsten im Reinen ist. Dass wir keine verborgenen Sünden nähren und pflegen. Vor einigen Wochen haben wir zu 1. Thessalonicher 4 was dazu gehört. Ich habe den Herrn auch gefragt: Was ist die größte Gefahr in der Endzeit für Gläubige? Ich denke, es sind nicht die äußeren Erschütterungen durch die endzeitlichen Wehen. Ja, Corona war so eine Erschütterung. Es kommen sicherlich noch weitere. Es ist vielmehr die Gefahr der Verführung, sagt der Herr ja auch in seiner Endzeitrede. Es gibt verschiedene Verführungen. Es gibt religiöse und politische Verführung, dass man den falschen Heilsbringern auf den Leim geht. Aber es gibt noch eine andere Art der endzeitlichen Verführung. Die ist verborgen, die geschieht so schleichend, die merken wir oft gar nicht. Und ich denke, die müssen wir verstehen, damit wir uns durch Buße und das Blut Jesu davon reinigen können. Ich meine den bösen, finsteren, antichristlichen Geist der Endzeit, der sich als das Gute verkleidet und über alle möglichen Kanäle in unser Denken eindringt, der uns geistlich verdirbt und vernebelt und letztlich von Jesus wegbringen will. Dieser antichristliche Geist der Endzeit wird uns in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5 beschrieben. Das haben wir gehört in der Schriftlesung, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Ja, da sind wir heute angelangt, in diesen letzten Tagen vor dem Kommen des Herrn. Und jetzt zählt der Paulus insgesamt 18 böse Eigenschaften des Menschen der Endzeit auf. Die Zahl 18 hat auch eine symbolische Bedeutung. 18 ist dreimal die 6. Ja? Und dreimal die Ziffer 6 ist die 666, die Zahl des Tieres in der Offenbarung. Die Finsternis bereitet diese Generation mit einer totalen antichristlichen Verderbnis aller Sinne auf das Kommen des Antichristen, des letzten Weltherrschers vor. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nur auf ein paar Dinge eingehen. Vers 2, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Sich selbst lieben, der Ich-Kult ist das höchste und erste antichristliche Gebot. Überall geht es um Stärkung des Selbstwertgefühls und des Selbstbewusstseins, Selbstverwirklichung, Eigennutz, Work-Life-Balance, was bringt es mir? Soziale Medien ermöglichen die öffentliche Selbstdarstellung und Huldigung des eigenen Ichs. Und so tönt auch das Evangelium der Selbstliebe von vielen Kanzeln. Bevor du deinen Nächsten liebst, liebe dich erstmal selbst. Geldgier, finanzieller Profit ist das oberste Gebot, die Triebfeder allen Handels. Ausufernde Schulden, die keiner mehr tilgen kann, heißen Sondervermögen. Der Handel mit Organen für Transplantationen ist in erster Linie ein lukratives Geschäft. Prahler, überheblich, Lästerer, da steht Blasphemie. Man hält viel von sich, von seiner Meinung. Die eigene Meinung ist Gesetz. Man glaubt sich auf der Seite der Mehrheit, wenn man für die richtige Haltung steht. Wer anderer Meinung ist, wird mit dem absoluten Bösen gleichgesetzt. Und diese moralische Überheblichkeit macht blind für das wirkliche Böse. Den Eltern ungehorsam. Kinder werden gegen ihre Eltern aufgehetzt. Man lehnt alle Autoritäten ab. Die anti-autoritäre Nichterziehung bringt Monster hervor. Der Genderismus sagt, es gibt doch so und so viele Geschlechter, die klassische Familie hat ausgedient. Und so treibt man Zerstörung von Ehe und Familie immer weiter voran. Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Lieblos, unversöhnlich. Man praktiziert Hass und Hetze und wirft dies gleichzeitig der Gegenseite vor. Statt dass man miteinander sachlich über Probleme und mögliche Lösungen redet, wird polarisiert und die Gesellschaft immer weiter gespalten. Verleumderisch, die Denunziation des Nächsten bei der Staatsmacht steht wieder hoch im Kurs. Gewalttätig explodiert nicht nur physische Gewalt auf den Straßen. Die Online-Kommunikation macht verbale Gewaltausübung leicht. Dem guten Feind, also bei diesem Selbstbestimmungsgesetz, das Kindern erlaubt, ihr Geschlecht zu verstümmeln, frage ich mich, ist das jetzt Irrtum oder ist das Vorsatz? Hat man etwa wissenschaftlich erkannt, dass das die Wahrheit ist und man muss so handeln, um den Betroffenen zu helfen? Keineswegs, ist genau umgekehrt. Es ist die Lust am Bösen und ein Hass auf das Gute. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Leichtsinnige Verräter. Man hat offenbar keine Angst mehr vor einem dritten Weltkrieg oder Atomkrieg. Ich bin noch im Kalten Krieg in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen. Da war das so die größte Angst, die man hatte. Hat kein Problem damit, Kriege immer weiter zu eskalieren. Aufgeblasen. Der ich-verliebte Mensch ist immun gegen jede Kritik. ja sogar Bewertung von Leistung wird nicht mehr akzeptiert. Es gibt nur noch gute bis sehr gute Noten in Schule und Studium. Bis hierhin könnte man jetzt nicken und sagen, ja, ja, so ist sie, die böse antichristliche Welt. Aber dann fährt Paulus fort, mitten im Vers 4. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Wie bitte? Von wem spricht Paulus hier? Von der Welt? Nein, hier spricht er von solchen, die sich Christen nennen. Wiedergeboren, gläubig. Bei der Aufzählung dieser antichristlichen Eigenschaften geht er jetzt nahtlos auf die Gläubigen über. Also es heißt, dieser antichristliche Geist, der dringt auch in die Herzen der Gläubigen und in die Gemeinden schleichend ein, ohne dass man das merkt. Also es geht auch uns, die Gläubigen, etwas an. Zum Beispiel geht man nicht mehr in die Gemeinde, wenn man überzeugt ist, das ist der Wille des Herrn. Und ich diene dem Herrn und meinen Geschwistern mit meinen Gaben. So, man fragt sich, was bringt mir der Gottesdienst? Fühle ich mich besser damit? Wer predigt heute? Wie ist der Lobpreis? Wenn der mich nicht berührt, ja, dann gehe ich woanders hin. Und dann nennt man sich bekehrt, wiedergeboren, geisterfüllt, geistgetauft, was weiß ich. Also äußere Formen von Frömmigkeit, ja, wie es auch bei den Pharisäern und Sadduzäern war. Aber ihre Frömmigkeit ist kraftlos. Sie bewirkt keine Veränderung, sie bewirkt keine Geistesfrucht. Und sie verleugnen sogar die einzige Kraft der Frömmigkeit. Und das ist das Kreuz Jesu. Das ist die Kraft. Sein Leiden und Sterben, sein reinigendes Erlösungsblut, Buße und Selbstverleugnung, das Mitgekreuzigtsein mit Christus als Kraft der Heiligung. All das wird verleugnet. Sie sind Feinde des Kreuzes und wandeln als solche, Philipper 3, Vers 8. Die Frömmigkeit ist noch eine äußere Fassade, die gesehen wird. Aber das Denken und Verhalten leugnet die Echtheit und gleicht eher der Welt. Sie haben zerrüttete Sinne und meinen, Frömmigkeit ist dazu da, sie zu bereichern. Ja, 1. Timotheus 6, Vers 5. Ja, das ist die Darstellung einer verdorbenen, einer abgefallenen Christenheit der Endzeit, die in Lauheit der Gemeinde von Laodicea in frommem Selbstbetrug vor sich hin träumt. Und das sage ich jetzt nicht anklagend, sondern da bin ich sehr traurig darüber. Ja, dürfen uns nicht darüber erheben, sondern was sollen wir tun? Steht in Vers 5, von solchen wende dich ab. Tu Buße, wende dich ab von Pseudochristen. Nimm sie dir nicht zum Vorbild. Wende dich ab von frommen, unheiligen Veranstaltungen, in denen nicht mehr Jesus, sein Wort und das Evangelium im Mittelpunkt stehen. Tu Buße, wende dich ab von diesem antichristlichen und pseudofrommen Weltgeist, von all dem, wo er uns entgegenschreit. Nimm die richtige Haltung an. Wende dich ab von allem, was von ihm durchdrungen ist, von Politik, von Medien, von Fernsehen, Zeitungen, sozialen Medien, auch den Kirchen. Die Sache ist ernst, es geht um Leben und Tod. Hören wir nochmal Johannes, Vers 10. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist keine Botschaft, die den Menschen gefällt. Aber auf Sünde und Unbußfertigkeit folgt unweigerlich irgendwann das Gericht Gottes. Gott ist heilig und gerecht. Darum muss er so handeln, sonst wäre er ja nicht ernst zu nehmen. Aber Gott ist auch gnädig und barmherzig. Und darum warnt er die Menschen und ruft zur Umkehr, auch heute noch. Und wer nicht zu Jesus, dem Messias, dem einzigen Retter von Herzen umkehrt, der wird ihm einmal als Richter begegnen. nämlich bei seinem Kommen, das unmittelbar bevorsteht, wird Jesus als Richter erscheinen. Nehmen wir das noch ernst? Aber es ist ja noch Gnadenzeit und noch gilt Gottes Gnadenangebot in Christus. Vers 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Die Taufe des Johannes war ein öffentliches Bekenntnis der Buße. Die Buße ist der Weg zur Gnade, der Weg zur Erneuerung, zu einem Leben mit Gott, zu einem Leben in seinem Willen. Und die Erneuerung geschieht durch Jesus, allein durch ihn, indem er den Umkehrenden mit dem Heiligen Geist tauft. Taufe bedeutet ein Hineintauchen, also wer umkehrt, wird hineingetaucht in ein göttliches Element, den Heiligen Geist. Damals war der Heilige Geist in Israel noch nicht gekommen, war noch Verheißung. Aber seit Pfingsten schenkt Jesus den Heiligen Geist jedem Glaubenden, der ernsthaft zu Jesus umkehrt. Und Johannes der Täufer, der letzte und größte Prophet, wie er genannt wird, sieht sich als Wegweiser zu Jesus. Er will nichts für sich selber. Er hält nichts von sich. Zu den Füßen Jesu, nicht würdig, seine Schuhe zu tragen, da ist sein Platz. Und dort zu den Füßen Jesu, da soll auch unser Platz sein. Das ist der Platz für einen armen, begnadigten Sünder, der von Gott geliebt ist und von Gott angenommen ist. Da gibt es keinen Raum mehr für den Ich-Kult mit dem Selbstruhm und Selbstachtung und Selbstverwirklichung. Genau andersrum. Je größer mir Jesus wird, desto kleiner werde ich. Und der Herr Jesus ist mir alles und ich bin nichts. Die Alternative zur Taufe mit dem Heiligen Geist ist die Taufe mit Feuer. Es gibt Schwärmer, die meinen, wenn sie so ein ekstatisches Geisterlebnis haben, wo sie was spüren, dann hätte der Herr sie mit Feuer getauft. Aber dabei haben sie nur Dämonen empfangen. Bete nicht um eine Feuertaufe. Denn mit der Feuertaufe ist eindeutig das Gericht gemeint. Siehe den nächsten Vers. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen mit seinem Weizen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Feuer ist immer ein Bild für das Gericht Gottes. Das Feuer hat nichts mit der Taufe mit Heiligem Geist zu tun, sondern es ist das Gegenteil davon. Es ist das Gericht Gottes über alle, die dem Aufruf der Buße nicht gefolgt sind. Also Gott kennt im Grunde nur zwei Wege. Umkehr zu Christus oder das Verderben im Gericht. Taufe mit dem Heiligen Geist durch Buße und Glauben. Oder die Taufe mit dem Feuer des Gerichts. Gottes letzte Gerichte werden vor dem Kommen des Messias stattfinden. Wir befinden uns kurz davor. Auf der Weltbühne werden mit Hochdruck alle Vorbereitungen getroffen, damit sich die Kapitel 6 bis 19 der Offenbarung erfüllen können. Johannes zeichnet in Vers 12 das Bild eines Dreschplatzes, der nach dem Dreschen aufgeräumt wird. Also nach dem Dreschen liegen Korn und Spreu miteinander vermischt auf dem Boden. Und bei der Reinigung des Dreschplatzes werden das Korn und die Spreu, also die Pflanzenreste, voneinander getrennt. Diese Scheidung wird Gott vor den kommenden Gottesgerichten vornehmen. Gott ist schon dabei, alles dafür vorzubereiten. Das heißt, Gott sammelt seine Gerechten und Heiligen, die zum Herrn Jesus gehören, zuvor ein, wie den Weizen in die Scheune. Und wenn das abgeschlossen ist, wird Jesus sie mit der Entrückung zu sich in den Himmel nehmen. Das haben wir beim letzten Mal gehört, in der letzten Predigt, zu 1. Thessalonicher 4. Die übrigen werden in die letzten Gerichte der Endzeit gehen, in die große Drangsal. Die Gemeinde Jesu wird nach dem Zeugnis der Schrift davor bewahrt werden. Denn Gott hat die Gemeinde Jesu, die der Herr mit seinem Blut erlöst hat, nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Das ist unsere glückselige Hoffnung mitten in den Wirren und Wehen dieser Endzeit. Bereiten wir dem Herrn Jesus den Weg, damit er bald wiederkommen kann, durch aufrichtige Buße. Amen. Lasst uns darauf antworten in der Gebetsgemeinschaft.